In diesem Jahr haben wir eine ganz, ganz tolle, wunderbare Jahreslosung, die sehr gut eigentlich zu allem passt, was wir heute Morgen gehört haben. Vom Arthur, vom Thomas. Wir leiden mit, wir beten mit. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Markus 9, Vers 24. Wir werden ganz bald die ganze Geschichte lesen. Ein verzweifelter Vater, verzweifelte Eltern. Ich kann mir vorstellen, wie verzweifelt der Arthur und die Gudrun sind in diesem Moment. Nach 3 Monaten, so eine lange Zeit, da kommt unser Glaube schon an Grenzen, unser Vertrauen. Und man fragt sich, warum greift Gott nicht ein? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein paar einleitende Gedanken. Es gibt keinen Menschen auf der Erde, der nicht gläubig ist. Alle Menschen sind gläubig. Wir sind von Gott geschaffen worden zum Glauben. Es ist eine Ureigenschaft des Menschen, dass er glaubt. Wir glauben, ganz unbewusst. Jeder Mensch glaubt irgendetwas. Hauptsache ist, man hat einen Glauben, hört man oft. Aber dem ist nicht so. Die Frage ist, die große Frage ist, an was oder an wen glauben wir? An was glaubst du? Der Gegenstand deines Glaubens ist wichtig. Nicht so sehr, wie viel oder wie wenig oder wie groß unser Glaube ist. Auch Atheisten sind gläubige Menschen. Atheisten glauben, dass es keinen Gott gibt, keinen Schöpfer gibt, sondern dass alles in Jahrmillionen zufällig entstanden ist. Das ist auch ein Glaube, sogar ein sehr, sehr großer Glaube. An was denkst du als erstes, wenn du aufwachst am Morgen? Als letztes, bevor du einschläfst. Das könnte dein Glaube, das könnte dein Gott sein. Wir schlagen Markus 9 auf und lesen diese Geschichte durch. Eine Geschichte, die recht viele Fragen aufwirft, die man nicht in einer einzigen Predigt beantworten kann, die man vielleicht das ganze Leben lang nicht ganz beantworten kann. Und darum ist es gut, wenn wir darüber nachdenken, darüber reden, das immer wieder durchlesen und lernen. Jünger sind Lernende, wir dürfen Fehler machen, wir dürfen lernen. Wir lesen diese Geschichte aus Markus 9, 14 bis 29. Markus 9, 14 bis 29. Als sie aber zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie versammelt und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie in großer Erregung auf ihn zu und begrüßten ihn. Er fragte sie: Warum streitet ihr mit ihnen, mit den Jüngern? Einer aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem stummen Geist besessen. Immer wenn der Geist ihn überfällt, wirft er ihn zu Boden. Und meinem Sohn tritt Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie hatten nicht die Kraft dazu. Da sagte Jesus zu ihnen: O du ungläubige Generation! Wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und man führte ihn herbei. Sobald der Geist Jesus sah, zerrte er den Jungen hin und her, sodass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Jesus fragte den Vater: Wie lange hat er das schon? Der Vater antwortete: Von Kind auf. Oft hat er ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du kannst, dann hilf uns, hab Mitleid mit uns. Jesus sagte zu ihm: Wenn du kannst? Alles kann, wer glaubt. Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass die Leute zusammenliefen, drohte er dem unreinen Geist und sagte: Ich befehle dir, du stummer und tauber Geist, verlass ihn und kehr nicht mehr in ihn zurück. Da zerrte der Geist den Jungen hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Der Junge lag da wie tot, sodass alle Leute sagten, er ist gestorben. Jesus aber fasste ihn an der Hand und richtete ihn auf und der Junge erhob sich. Als Jesus nach Hause kam und sie alleine waren, fragten ihn seine Jünger, warum konnten wir denn den Dämon nicht austreiben? Er antwortete ihnen, diese Art kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Ich sehe sehr viele fragende Gesichter nach diesem Text. Wie gesagt, wir können nicht auf alles eingehen, aber auf zwei Dinge möchte ich heute Morgen eingehen. Auf Vers 19. Du ungläubige Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Ich glaube, wir alle sind überrascht von dieser harten Reaktion von Jesus. Diese Reaktion von Jesus passt so gar nicht in unser Bild, das wir von Jesus haben. Das Bild des freundlichen, lieben, immer geduldigen Heilandes. Warum reagiert Jesus hier so? Es ist wichtig, dass wir unser Gottesbild immer wieder korrigieren lassen. Immer wieder anpassen. Wie so eine Wasserwaage, wie ein Werkzeug, ein Meter, wo man immer wieder feststellt, wie sind die Maße, wie schaut es aus. Durch Gottes Wort, durch Lesen und Kennen und immer wieder Lesen des Wortes Gottes, können wir lernen. Gott hat sich geoffenbart, er hat sich uns gezeigt. Auch hier in diesem Fall legen wir die Bibel mit der Bibel aus. Wir tun nichts hinein, interpretieren unsere eigenen Gedanken und unsere eigenen Vorstellungen. Das führt immer in die Irre. Wenn wir schauen, was vorher passiert ist, dann sehen wir, dass Jesus sehr viele Wunder getan hat. Er hat geheilt, er hat große Taten vollbracht. Er hat Worte gesprochen, die nie je ein Mensch vorher gesprochen hat. Und sein Leben hat diese großartigen Worte unterstrichen. Im Kapitel 7 lesen wir die Heilung eines Taubstummen. In Kapitel 8 die Speisung der 4000. Wir sehen die Heilung eines Blinden. Und so weiter und so weiter. Sie haben so viel erlebt. Sie haben Jesus gesehen mit eigenen Augen. Und sie haben ihren eigenen Augen nicht geglaubt. Und trotzdem haben sie nicht geglaubt. Sie haben nicht geglaubt. Sie haben gezweifelt. Sie haben Jesus sogar abgelehnt. In 4. Mose 14, Vers 11, in einer ganz anderen und doch ähnlichen Situation, wo das Volk, nachdem das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, sie haben die Teilung des Roten Meeres erlebt, sie haben die Wachteln, Gott hat sie ernährt mit Manna, mit Fleisch. Er hat sie ernährt in der Wüste, er hat große Taten gemacht, er hat ihnen Wasser gegeben, Sieg über die Feinde. Und 4. Mose 14, Vers 11 steht, spricht Gott zu dem Volk Israel. Wie lange verachtet mich dieses Volk noch? Wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich mitten unter ihnen vollbracht habe. Wir gehen zurück in die Evangelien. In Johannes 12, Vers 37 steht einer der traurigsten Verse der Bibel. Da steht, obwohl Jesus so viele Zeichen, Wunder und große Taten vor ihren Augen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Jetzt können wir verstehen, warum Jesus so reagiert hat. Wir gehen weiter zu Vers 23. Da steht wieder etwas, das uns sehr herausfordert, das uns demütig machen soll und abhängig von Gott, das unseren Glauben aber auch stärken soll. Vers 23, da steht, doch wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid mit uns. Jesus sagte zu ihm, wenn du kannst, Alles kann, wer glaubt. Alles kann, wer glaubt. Was ist nun wohl damit gemeint? Heißt das, dass Gott immer alle Krankheiten heilt? Dass er mir immer aus allen Problemen hilft? Wenn ich nur genug Glauben habe? Es gibt eine Lehre, es gibt eine Richtung, das Wohlstand, sogenannte Wohlstandsevangelium, wo genau das gepredigt wird. Wenn du genug Glauben hast, dann wirst du reich sein, eine schöne Frau haben, ein schönes Haus haben, gesunde Kinder. Du wirst Erfolg haben, es wird dir immer gut gehen. Aber das ist hier nicht gemeint. Das ist ganz sicher nicht damit gemeint. Das ist eine Irrlehre. Wer so etwas behauptet, ja, wenn du genug Glauben hättest, das kann einen Menschen total fertig machen. Damit mache ich Menschen kaputt, wenn ich so eine Lehre verbreite und sowas glaube. Wir legen wieder die Bibel mit der Bibel aus. Und wir lesen Philipper 4, 11 bis 13. In Philipper 4, 11 bis 13, da steht, spricht der Apostel Paulus von seinem Leben, von seiner Lage, von seinen Schwierigkeiten. Da sagt Paulus Folgendes: Denn ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden. Ich weiß, Entbehrungen zu ertragen. Ich kann aber auch im Überfluss leben. In jedes und alles bin ich eingeweiht. Im Sattsein und Hungerleiden, im Überfluss und in Entbehrung. Alles vermag ich durch Christus, der mir Kraft gibt. Ich glaube, dieser Bibelvers ist eine sehr gute Auslegung und Erklärung zu dem, was Jesus da sagt. Wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Ich kann alles durch Christus. Christus gibt mir die Kraft. Alles vermag ich durch Christus, der mir die Kraft gibt, der mir die Hilfe gibt. Gott selbst gibt uns die Kraft, die Mut, den Mut und die Zuversicht. Er gibt uns Gnade, er gibt uns Glaube. Inmitten von Leiden oder gerade im Leiden, gerade in der Krankheit, in Schwierigkeiten, wenn wir verfolgt werden. Niemand würde hingehen und sagen zu unseren Geschwistern, die verfolgt werden, die den Mut haben, Jesus zu bekennen. Ja, wenn du genug Glauben hättest, dann würdest du nicht ins Gefängnis kommen. Das würde niemand sagen. Das wäre ja völlig bescheuert. Gott gibt uns die Kraft in der Verfolgung, in den Schwierigkeiten. Gibt er uns den Mut. Und er hilft uns durch. Und Gott hat schon so oft, wenn wir uns überlegen und nur ein bisschen nachdenken, er hat uns so oft geheilt. Und befreit. Er hat uns bewahrt auf der Straße, auf Tausenden von Kilometern. Er hat uns beschützt, ohne dass wir es gemerkt haben. Wir haben die Engel nicht gesehen, die uns getragen haben, die uns beschützt haben. Ja? Er hat uns gerettet und geheilt durch das Gebet des Glaubens. Genau vor einem Jahr war meine liebe Frau im Martinsbrunnen. Nach dieser schweren, schweren Operation, die sie am 18. Jänner ja in Bozen gehabt hat. Und wir sind so dankbar, dass es ihr so gut geht. Und vor einer Woche hat sie das erste Mal eine Nachkontrolle gehabt. Und wir haben gezittert und wir haben gebetet und haben gesagt, Herr, ein Tumor, der menschlich gesprochen immer wieder kommt. Der kommt immer wieder, der geht nicht mehr weg. Und Gott hat wieder ein Wunder getan und es wurde nichts mehr gefunden. Am Freitag haben wir das Gespräch mit der Onkologin gehabt und es wurde nichts mehr gefunden. Sie hat uns das ganz genau erklärt. Man sieht die Narben von der OP, aber man sieht nichts von diesem Mesothelium. Ein schreckliches Wort in meinen Augen, Mesothelium. Wir können Gott nur loben und preisen. Es hätte auch anders herauskommen können. Das hat nichts damit zu tun, dass wir es zu wenig Glauben gehabt hätten. Ja. Senfkorn, glaube ich. Senfkorn ist so winzig klein. Glauben, Vertrauen, dass er es tut. Gott allein gebührt die Ehre für alles, was er tut. Was er auch am Thomas getan hat und was er auch am Thomas noch tun wird. Und wir beten für den Arthur, wir beten für dich und wir beten für deine Familie. Und es ist gut, dass wir eine Gemeinde haben. Und wir können uns immer wieder nur bedanken für eure Gebete, für unsere Situation und für das, was wir miterlebt haben. Aber gerade in den Schwierigkeiten, gerade in den Nöten, gerade da, wie die Nicole das schön gesagt hat, da kann unser Glaube wachsen. Wenn alles so flott geht, alles geht perfekt, dann ist unser Glaube so schnell oberflächlich. Und so schnell bilden wir uns etwas ein auf uns selber. Darum ist es gut, auch wenn es schwer ist. Und im Moment fällt es einem vielleicht auch schwer, jetzt zu danken. Aber es ist gut, dass wir in Schwierigkeiten kommen. Es ist gut, dass es Probleme gibt in unserem Leben. Das richtet uns die Perspektiven immer wieder zusammen, dass wir klein werden und er, Gott, groß wird. Noch einige praktische Hinweise, wie unser Glaube gestärkt werden kann. Hudson Taylor, der große China-Inlandmissionar, der vor 150 Jahren in China gearbeitet hat, hat diesen berühmten Satz gesprochen: Nicht großen Glauben brauchen wir, sondern Glauben an einen großen Gott. Ja. In Hebräer 12, Vers 2 steht: Lasst uns aufsehen, lasst uns auf Jesus sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst uns aufsehen. Wenn ich auf mich selber sehe und schaue, wo mein Glaube ist, da zerfällt alles. Aber wenn ich wegblicke von mir selber und über Jesus nachdenke, und dieser Psalm 45, perfekter Psalm, über Jesus nachzudenken, wer ist Jesus? Wie schön, wie groß, wie herrlich, wie wunderbar, wie geduldig, wie gnädig, barmherzig und so weiter. Ja, wenn ich auf ihn schaue, dann wächst mein Glaube, dann explodiert mein Glaube. Wenn ich auf mich schaue, dann komme ich nicht weit. Menschen enttäuschen, und ich bin von mir selber am meisten enttäuscht in meinem Leben, oft. Menschen enttäuschen. Auch wir als Christen machen viele Fehler. Das kann unseren Glauben ganz schön durcheinander bringen, ganz schön erschüttern. Wir erwarten voneinander oft Dinge, die uns nur Gott geben kann. Ja, wir sind ja gläubig, wir sind ja Christ. Ja, du bist Christ. Ja, kann ich schon erwarten, dass du mir hilfst oder dass du dessen Zelt tust. Das funktioniert oft eben nicht. Wir sind auch Menschen, wir machen viele Fehler, wir versagen. Wir halten uns nicht, oft nicht an das, was wir sagen. Wir versprechen etwas, auch als Christen. Und machen auch etwas anderes. Wir versprechen etwas und vergessen, das, was wir versprochen haben, einzuhalten. Und darum mache ich es wie im Text des Liedes. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau voll in sein Antlitz hinein. Und die Dinge der Welt werden seltsam trüb und im Angesicht seiner Herrlichkeit klein. Werde unabhängiger von den Meinungen und Beurteilungen von den anderen, auch von deinen Glaubensgeschwistern. Lasst uns unabhängiger werden von Menschen. Menschen sind wie Laub im Wind. Lasst uns abhängiger werden von Gottes Meinung, von Gottes Gedanken über dich. In Jesaja 43, Vers 4 sagt Gott über dich: Du bist in meinen Augen kostbar, wertvoll und ich liebe dich. Du bist wertvoll in Gottes Augen, kostbar, wertvoll, ich liebe dich. Gott hat keinen Fehler gemacht, als du entstanden bist. Du bist kein Unfall, sondern du bist ein wunderbares, herrliches Geschöpf Gottes. Was Gott über dich sagt, das zählt. Nicht das, was Menschen über dich sagen. Und das stärkt deinen Glauben. Das stärkt dein Vertrauen. Weiterer Gedanke, weiterer Rat, praktischer Rat: Kenne das Wort Gottes. Kenne die Verheißungen. Die vielen Geschichten im Alten und Neuen Testament, wie Gott wunderbar geholfen, getragen und gerettet hat, trotz des Unglaubens des Volkes. Weil die Geschichte, was ich da gelesen habe, 4. Mose, geht ja weiter. Gott war so treu. Wenn wir an die Geschichte von Richter denken, die Könige, das Volk Israel hat ständig versagt und ständig sind sie von Gott abgewichen. Aber Gott war treu. Und kaum haben sie Buße getan, kaum haben sie gesagt, verzeih uns und wir kehren zurück, wir tun die Götzen weg. Dann hat sich Gott wieder erbarmt, hat sie wieder gesegnet und ihnen wieder geholfen. Wow, das hilft uns, diese Geschichten zu kennen und immer wieder zu lesen, darüber nachzudenken. In Anfechtungen und Zweifeln sind ganz besonders die Psalmen. Wir haben heute Psalm 45 gehört, wir alle kennen Psalm 23. Die Psalmen können eine große Ermutigung sein, wenn wir Zweifel haben, wenn wir Angst haben. Und wir haben Angst und wir zweifeln. Stehen wir dazu? Das ist schon befreiend, wenn man dazu steht. Hören wir auf, eine Maske zu tragen und so fromm daherzukommen und so 10 Zentimeter über dem Boden zu schweben? Seien wir einfach ehrlich. Gott hat keine Probleme mit unseren Zweifeln und Anfechtungen und Ängsten und Problemen, wenn wir es zu ihm bringen und uns von ihm verändern lassen. Weitere Gedanke, schreibe ein Tagebuch. Ich habe noch nie so viel Tagebuch geschrieben in meinem ganzen Leben in den letzten 2 Jahren. Vor ungefähr 2 Jahren kam diese Diagnose, Krebs bei der Anna. Und dann habe ich alles aufgeschrieben, alles. Alle Ängste, alle Zweifel, alles. Ich habe auch einige Predigten dieser Zeit gemacht, über diesen Psalm, den Arthur vorgelesen hat, kam mir gerade in den Sinn. Und das habe ich reingeklebt und das ist so eine Ermutigung. Wenn ich heute, oder oft lese ich es der Anna vor, oder dann sage ich, wow, man vergisst das so schnell. Aber ich habe Datum hingeschrieben und aufgeschrieben, da hat Gott das getan. Dann war da eine tolle Krankenschwester, eine Ärztin und so weiter, habe ich alles. Und dann sage ich, wow, Gott hat so viel Großes getan. Lies es durch, schreib es auf, wenn du mutig bist und zweifelst. Das kann unglaublich stärken und ermutigen. Dann ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist. Glauben ist eine Gabe, die Gott uns gegeben hat. Gott hat uns, jedem Menschen, wie gesagt, hat Gott den Glauben ins Herz gelegt. Glauben ist eine Gottesgabe. Philipper 2, Vers 13 sagt der Apostel Paulus, denn Gott selbst ist es, der in euch, in dir, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, in dir das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Noch über euren guten Willen hinaus. Mit unserem guten Willen, mit meinem guten Willen ist es nicht allzu weit her. Aber Gott bewirkt in uns Glauben. Es kommt von ihm. Er tut das. Das ist sehr ermutigend. Ich brauche mich nicht auszupeitschen, ich kann mich nicht zu mehr Glauben einfach zwingen. Aber ich kann zu Gott kommen und sagen, Herr, hier stehe ich vor dir, mit meinen Zweifeln, meinen Ängsten. Du kannst mir den Glauben geben und bewirken. Bringe alle Zweifel und Fragen im Gebet zu Jesus. Bringe diese Zweifel, bringe diese Fragen, wie gesagt, im Gebet zu Jesus. Er ist nie überfordert. Es gibt diesen Unglauben, von dem rede ich nicht, von diesem Unglauben, der sagt, Gott gibt's nicht. Das ist alles Quatsch. Von diesem Unglauben, das ist, glaube ich, nicht unser Problem, sonst wärst du heute Morgen nicht hier. Von dem rede ich nicht. Von diesem krassen Ungehorsam, von diesem rebellischen Unglauben, der Gott einfach ablehnt, das ist wirklich eine schlimme Sünde, die nicht vergeben werden kann, sagt die Bibel. Wer nicht glaubt, dem kann nicht vergeben werden. Von dem rede ich nicht. Also wir brauchen keine Angst zu haben, wenn wir zweifeln oder Fragen haben. Wir können getrost damit zu Jesus gehen. Er ist nicht überfordert. Jesus macht uns keine Vorwürfe, wenn wir demütig zu ihm kommen und unser zerbrochenes, verkorkstes Leben, unsere Fehler zu ihm bringen. Oh, das liebt er. Er ist für Schwache gekommen. Er hat eine Schwäche für Schwache. Ich bin gekommen, um die Sünder selig zu machen. Und nicht die Gerechten. Das ist das Evangelium. Und bleibe mit deinen Fragen und Zweifeln nicht allein. Mach ein Thema draus. Ja, reiß die Masken weg. Gemeinsam fragen. Gemeinsam zweifeln. Gemeinsam austauschen. Im Hauskreis, in einer Zweierbeziehung. Bete darum, wenn du noch niemanden hast, dann bete darum, dass Gott dir eine Person gibt, eine Vertrauensperson, einen Bruder, eine Schwester, mit der du reden kannst, mit der du beten kannst, wo ihr weinen könnt zusammen, wo ihr zweifeln und beten könnt zusammen und glauben könnt zusammen. Das ist ganz, ganz wichtig, mit den Zweifeln und mit den Fragen, mit den Nöten und Krankheiten nicht allein zu bleiben. Das macht es wesentlich einfacher zu glauben und in dem allem zu wachsen. Fasse das Ganze zusammen. Hebräer 11, Vers 6, das Kapitel über den Glauben, das man wirklich lesen sollte und immer wieder lesen sollte, wo die ganzen Glaubenshelden oder Glaubenshelden, die ganzen Patriarchen aus dem Alten Testament, wo viele Namen aufgeführt werden. Da steht, Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben, ohne Vertrauen ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist, dass er existiert. Und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Wow, Gott gibt uns Lohn, er wird uns belohnen für unseren Glauben, für unser Vertrauen. Wer Gott und seinem Wort vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut. Gott ist der Einzige, der unfehlbar ist. Der Einzige, der immer zu seinem Wort steht. Gott kann alles, aber eins kann er nicht, und das ist Lügen. Gott ist die reine Wahrheit, reine Gerechtigkeit. Auf ihn können wir vertrauen, auf ihn sollen wir vertrauen. Wer das tut, wer Gott und seinem Wort vertraut, der wird erleben und erfahren, trotz Schwierigkeiten, trotz Warten, dass Gott zuverlässig ist. Gott ist zuverlässig. Gott steht zu seinem Wort immer. Erfahrungen mit Gottes Treue helfen uns im Glauben zu wachsen und Gott mehr zuzutrauen. Gott selbst hilft uns dabei. Weil Gott an dich glaubt. Gott glaubt an dich, er glaubt an seine Schöpfung, er hat seine Schöpfung nicht aufgegeben. Gott glaubt an dich, glaubst du auch an dich? Glaubst du, dass Gott dich wunderbar gemacht hat, dass er eine Aufgabe hat, einen Plan hat, dass er dir Gaben gegeben hat, die du erfüllen kannst? Gott glaubt an dich, Gott glaubt in dir und Gott glaubt durch dich hindurch. Und offenbart sich diesen Menschen dieser Welt. Gott redet, damit andere ihn erkennen, damit andere diesen wunderbaren Glauben kennenlernen. Und damit er verherrlicht wird durch unser Leben. Soli Deo Gloria. Ich bete noch. Herr Jesus, ich will dir von ganzem Herzen danken und die loben und die preisen, dass wir an die glauben dürfen. Und dass es nicht schwer ist, an die zu glauben, dass es nicht unmöglich ist, wenn wir alles betrachten und überlegen, unsere Gedanken einsetzen, unsere Gedanken geben, Verstand prüfen, zu lesen, zu vergleichen. O Herr, ich will dir von ganzem Herzen danken für alle Bewahrung, für allen Segen, für alle Gnade. Und ich will auch nochmal ganz bewusst für den Thomas, für den Arthur und seine Familie bitten, auch für alle anderen, die krank sind, die nicht da sind. Dass du ihnen jetzt Mut gibst und Glauben gibst und Vertrauen gibst. Und danke, dass wir in unserer Verzweiflung und Ängste, die wir nur zu genügen, die zu genügend kennen, Herr, wirklich zu genüge, dass wir das zu dir bringen dürfen. Danke, dass du in uns glaubst, an uns glaubst, durch uns glaubst. Und wenn wir auch für unsere Freunde bitten, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Stadt, dass noch viele Menschen diesen Glauben kennenlernen. Und vom Unglauben einfach zum Glauben durchdringen dürfen. Herr, stärke du uns, segne du uns. Herr, mutige du uns in dieser nächsten Woche, trage du uns durch. Herr, du weißt genau, was wir brauchen. Gib uns offene, gehorsame Herzen, es zu empfangen, was du für uns vorbereitet hast. Herr, ich will dir danken und dir loben und dir preisen und dir die Ehre geben. Amen.